Land Talk Bayern, der Polit-Podcast, der hinterfragt.
Herzlich willkommen zur letzten Folge in dieser Staffel. Auch wenn es die letzte Folge ist, ich bin trotzdem noch Caro Matzko.
Und ich immer noch Florian Scheirer.
Ja, und wir blicken kurz zurück. Wir haben in dieser zweiten Staffel von Land Talk Bayern ja über viele, viele relevante Themen gesprochen. Zum Beispiel über Gewaltenteilung, über die Rolle der Opposition, über Vor- und Nachteile der Demokratie und über die Situation, das war ja heimlich meine Lieblingsfolge, speziell von Politikerinnen. Ein Gespräch mit unserer Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Und heute, Flo, geht's nochmal um ein super Thema. Trommelwirbel, es geht um
die Macht der Demoskopie. Also den Einfluss von Meinungsumfragen zur Politik. Und der Anlass ist logisch die kommende bayerische Landtagswahl am 8. Oktober 2023. Und dazu erscheint ja fast jeden Tag eine neue Umfrage.
Ja, und immer wieder wird auch viel darüber berichtet. Und ich mag's ja. Es ist ja auch immer wieder aufregend. Es ist ja quasi die Würze im Wahlkampf. Also wen würden die anderen gerade wählen? Wer steht wie hoch im Kurs? Wie wirken sich Wahlkampf und Scharmützel auf die Wahlergebnisse aus? Und dann am Ende der fulminante Abgleich mit dem amtlichen Endergebnis. Also ich mag das schon, diese Aufregung vor der Wahl.
Ja, ich glaube, wir mögen es alle, aber es gibt auch immer wieder Kritik, und zwar die Kritik, dass Meinungsumfragen nicht nur abbilden, was die Leute denken, sondern die Wählerinnen und Wähler auch beeinflussen.
Ja, und zwar beeinflussen, wen sie dann tatsächlich wählen. Also vor einigen Wochen gab es deshalb auch im Bayerischen Landtag eine Veranstaltung, die lief unter dem Motto Meinungsforschung versus Meinungsmache. Und da merkt man schon am Titel der Veranstaltung, da steckt die Sorge drin, dass Demoskopie vielleicht auch etwas Demagogisches hat. Flo, du warst auf dieser Veranstaltung. Wer war da noch?
Gastgeberin Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin, war natürlich da vor 300 Gästen im großen Senatssaal. Und anschließend nach ihrer Eröffnungsrede gab es ein Podium. Da haben sich dann unterhalten der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Der hat ja seine ganz eigenen Erfahrungen, und zwar nicht nur gute, mit der Demoskopie gemacht. Mehr dazu gleich. Dann Gwendolin Jungblut von einer Agentur, die Politiker im Wahlkampf unterstützt. Und dann ganz prominent Jörg Schönenborn vom Westdeutschen Rundfunk, sicher einer der bekanntesten Meinungsforscher Deutschlands. Und Professor Thorsten Faas, er ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität in Berlin. Und mit den beiden haben wir danach auch nochmal für diesen Podcast gesprochen über die Bedeutung von Meinungsumfragen. Ich mit Professor Thorsten Faas.
Und ich mit Jörg Schönenborn. Er ist ja auch Politologe und er ist auch Journalist, er ist auch Fernsehmoderator. Und wir kennen ihn alle als Mr. Hochrechnung, würde ich mal sagen. Er ist nämlich dabei immer im Wahlstudio bei den Bundestags- und auch bei den Landtagswahlen. Und er präsentiert da immer die vorläufigen Ergebnisse und die endgültigen Ergebnisse und die Zwischenhochrechnung. Und ich habe Jörg Schönenborn gefragt, ob Meinungsumfragen vielleicht noch bedeutender geworden sind und Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima haben.
Ich glaube, dass der Einfluss von Umfragen generell zugenommen hat, weil es einfach viel mehr Umfragen gibt. Man kann ja heute für wenig Geld wenig aussagekräftige Online-Umfragen machen und damit werden wir geflutet. Aber es hat auch deshalb zugenommen, weil die Konturen der Parteien viel weniger klar sind und weil ich als Wählerin oder Wähler Orientierung suche und wenn ich nicht so richtig weiß, worin sich die Parteien vielleicht bei großen Fragen unterscheiden, dann spielt schon eine Rolle, dass ich drauf gucke, wer hat die Chance zu gewinnen und welche Koalition will ich vielleicht befördern. Also insofern tragen Umfragen heute, glaube ich, mehr zur Meinungsbildung der Wählerinnen und Wähler bei als vor, sagen wir, 20 Jahren.
Also Umfragen ordnen ein, sagt Jörg Schönenborn, und er sieht seine Aufgabe darin, den Menschen Orientierung zu geben, damit sie sich verorten können. Also, dass jeder ein Gefühl entwickeln kann, wo man meinungstechnisch hingehört. Also, gehöre ich eher zur Mehrheit, gehöre ich eher zur Minderheit? Denn, so sagt der Herr Schönenborn, sehr viele Menschen haben subjektiv das Gefühl, Recht zu haben und zur Mehrheit zu gehören. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so.
Und da können eben solche Umfragen ja so eine Art Realitätscheck einfach sein. Hat meine persönliche Meinung, meine Position gesamtgesellschaftlich überhaupt eine Mehrheit? Ist sie mehrheitsfähig? Denn ja, Minderheitenpositionen haben es schwer in einer Demokratie, wo man nun mal Mehrheiten braucht.
Ja, und da passiert es dann aber oft schon, wenn ich dann zum Beispiel in einer Umfrage vor der Wahl höre, dass die Partei, mit der ich eigentlich übereinstimme, die ich eigentlich gern wählen möchte, voraussichtlich unter der 5%-Hürde hängt, also vielleicht nur 3 oder vielleicht 4% erwarten kann, dann überlege ich mir vielleicht, ja, soll ich die dann überhaupt wählen? Denn dann ist ja vielleicht meine Stimme verschenkt. Ja. Und es gibt noch viele andere Varianten der Wahlbeeinflussung durch Demoskopie. Und darüber hast du, Flo, mit Professor Thorsten Faas gesprochen.
Genau, der beschäftigt sich nämlich als Professor und Autor und Politikforscher genau mit solchen Fragen. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie ist es denn nun? Bilden die Umfragen jetzt eher ab oder beeinflussen sie eben auch das Wahlverhalten und die Politik?
Ja, auch das ist ja kein Entweder-Oder. Also zunächst mal könnte man sagen, Demoskopie, da wird irgendwas aufgeschrieben, was das Volk denkt, wenn man sich mal die Wortbestandteile anschaut. Also insofern soll sie erstmal abbilden, aber das ist natürlich ein nie endender Kreislauf und insofern kann man sich auch vorstellen, dass auf das Abbilden, das Hinschreiben dessen, was Bürgerinnen und Bürger denken, dann auch ganz verschiedene politische Akteure reagieren. Ich meine, Medien berichten darüber. Das ist ja, wenn Sie so wollen, der erste Effekt, der sich aus der schlichten Messung ergibt. Politikerinnen und Politiker nehmen das wahr, Bürgerinnen und Bürger nehmen das wahr. Also, dass darauf auch eine Reaktion erfolgt und damit auch ein Effekt dann da ist, ist zumindest möglich. Ich sage das deswegen bewusst vorsichtig, weil die Wissenschaft an der Stelle nicht gezeigt hat und vermutlich auch nie wird zeigen können, dass es den einen Effekt von Demoskopie gibt, sondern das ist vielmehr sehr stark kontextabhängig. Das hängt oft damit zusammen, dass Parteien mit einer 5%-Hürde ringen. Die Frage, ob jemand auf Platz 1 liegt oder nicht, für welche Koalitionsmehrheit es reicht. Also genau in den Momenten, wenn Demoskopie eine wichtige Information liefert, die genau dazu etwas sagt, kann sie dann auch selber wiederum Effekte auslösen. Wenn man ein Beispiel nimmt, wenn eine Partei plötzlich unter die 5%-Hürde rutscht, aber vielleicht von einer anderen Partei als Koalitionspartner gebraucht wird, dann kann man sich eben leicht vorstellen, dass dann sogenannte Leihstimmen abgegeben werden. Naja, und dann hat die Demoskopie selber einen Effekt produziert.
Also die Demoskopie kann einen Effekt produzieren. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber auch an diesem Abend im Landtag da war. Und der hat dann nochmal von seinen Erlebnissen erzählt, und zwar ganz genau 2002. Da war er nämlich der Kanzlerkandidat der Union, trat gegen den damaligen Bundeskanzler Schröder von der SPD an. Und lange sah es so aus, als ob Stoiber und die Union diese Wahl gewinnen könnten, weil sie in den Umfragen vorne lagen. Dann gab es wenige Wochen vor der Wahl ein verheerendes Hochwasser, besonders an der Elbe. Bundeskanzler Schröder ist staatsmännisch hingereist und hat sich medienwirksam als Macher und Kümmerer präsentiert. Und plötzlich lagen er und die SPD in den Umfragen wieder vorn.
3 Wochen vor der Wahl, September, du kommst sozusagen in den Bundestag. Du siehst deine Fraktion. Und die Fraktion hat die erste Mal die Meldung, zum ersten Mal liegt Schröder vorne. Und da hast du sofort gemerkt, wie ein Stück Luft, Kampfeslust oder Lust, also aus der Fraktion, es war natürlich auch für den Redner eine schwere Herausforderung, so in diese negative Stimmung der CDU-CSU-Fraktion hineinzureden. Also da habe ich die Wirkung so richtig gespürt. Die Umfrage kam sozusagen in der Früh. Da war es in der Früh oder war am Abend schon da. Alle Abgeordneten haben natürlich gewusst, ui, erste Meldung, seit Monaten, Schröder liegt wieder in Führung. Was spricht dafür und so weiter und so weiter. Das wirkt natürlich sofort auf die Akteure ganz entscheidend, hast du also gemerkt.
Also Edmund Stoiber erzählt, dass viele Deutsche 2002 der Meinung waren, das hat der Gerhard Schröder gut gemacht, der Kanzler. Da ist er hingegangen und hat sich gekümmert und das hat dann die sogenannte Trendwende eingeleitet. Und am Ende wurde Schröder dann nochmal Kanzler. Also Oberwasser dank Hochwasser. Armin Laschet von der CDU ist ja auch mal sozusagen baden gegangen, als er das Ahrtal besucht hat nach der Flutkatastrophe dort. Und sein Lachen an schwieriger Stelle hat dann vielen Deutschen missfallen und das hat ihn dann den Wahlerfolg gekostet. Also wir notieren uns innerlich, Hochwasser sind politisch.
Genau, und diese Umfragen, die haben eben diesen Trend erstmal gezeigt und dann sozusagen auch richtig ins Rollen gebracht, weil die Leute gesehen haben, okay, ich bin mit dieser Meinung, Laschet hat sich da unpassend verhalten oder Schröder hat es gut gemacht, nicht alleine. Und dann kann es richtig Fahrt aufnehmen. Und ja, am Ende hat Schröder ja dann die Wahl gewonnen. Aber egal, wie das jetzt da abgelaufen ist, das heißt überhaupt nicht, dass es da eine Regel gibt und dass das immer so abläuft. Das hat mir auch Professor Thorsten Faas nochmal gesagt.
Ja, auch das ist ein schönes Beispiel dafür, wie in einem bestimmten Kontext Demoskopie so ein gewisses Eigenleben entwickeln kann. Das ist ja erstmal ein spannendes Gedankenexperiment, sich vorzustellen, wie Politik aussehen würde, wenn es keine Umfragen geben würde und wir deswegen vielleicht auch manchmal gar nicht erfahren würden, dass da gerade irgendein Trend abläuft, dass eine Partei immer stärker wächst oder immer stärker zurückfällt. Also das erfahren wir ja nur dadurch, dass es erstmal erfasst und auch berichtet wird. Dass das dann wiederum bestimmte Trends auch nochmal verstärken kann, ist naheliegend in gewisser Weise, aber auch gleichzeitig eine spannende Frage, warum das eigentlich passiert. Und ich glaube, dann sind wir so auf der nächsten Ebene, dass man sich tatsächlich vergegenwärtigen muss, dass die Effekte sehr unterschiedliche Gruppen erfassen können. Und gerade in so einem Wahlkampf spielt es natürlich auch eine große Rolle, ob die eigenen Anhängerinnen und Anhänger motiviert in den Wahlkampf ziehen, ob gerade so unentschlossene Wählerinnen, die sagen, ich weiß gar nicht so recht, was ist denn hier los gerade, dann sehen sie aber, dass so eine Partei da gerade im Aufwand ist. Das mag ja ein wichtiges Signal sein für solche unentschiedenen Menschen. Also alleine daran kann man erkennen, das ist leicht vorstellbar, und entsprechend sind Effekte dann auch plausibel und mitunter auch beobachtbar. Zugleich muss man auch an der Stelle wieder sagen, genauso gut vorstellbar, dass derjenige, für den es gerade nicht so gut läuft, dann umso intensiver vielleicht sich überlegt, was könnten wir denn eigentlich tun? Jetzt müssen wir erst recht was dagegen halten. Also auch das ist, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, durchaus ein Szenario, wo sich sehr unterschiedliche Reaktionen in Reaktionen wiederum auf eine veröffentlichte Umfrage einstellen können. Ich fürchte, es ist und bleibt einfach sehr, sehr komplex. Aber nochmal, das heißt nicht, dass die Umfragen keine Effekte haben können, aber im Vorfeld zu sagen, der Wahlkampf 2027, der wird so und so und so durch Demoskopie beeinflusst werden, das ist einfach keine realistische Erwartung, weil es einfach viel mehr sich aus dem Moment heraus ergibt.
Ja, da macht der Professor Faas ein Fass auf. Denn jetzt hat er nochmal die ganz große Hafenrundfahrt gemacht und ich fasse es nochmal zusammen. Also Demoskopie kann demotivieren, kann motivieren und zwar sowohl Politikerinnen und Politiker als auch Wählerinnen und Wähler. Aber wir müssen aus Seriositätsgründen hier nochmal ganz genau darauf hinweisen, dass es bei den Ergebnissen immer Schwankungen und Ungenauigkeiten geben kann und zwar von mehreren Prozenten.
Und das ist natürlich besonders lustig bei diesem sehr beliebten Politiker-Ranking. Also wer sind die beliebtesten Politiker? Da wird nämlich das Ranking hergestellt mit Prozentzahlen hinter dem Komma. Das ist natürlich, wenn man bedenkt, was für Schwankungen da möglich sind, manchmal vielleicht gar nicht so aussagekräftig, wie man denkt.
Das gilt auch für die beliebte Sonntagsfrage. Also wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Davor warnt Jörg Schönenborn ein wenig.
Was die Umfragen zwischen Wahlen angeht, kann ich immer nur raten, nicht so sehr auf die Sonntagsfrage zu gucken, weil selbst zwei Wochen oder eine Woche vor der Wahl häufig 30, 40, manchmal 50% unentschieden sind. Und übrigens nicht nur in der Frage, wen Sie wählen, sondern auch in der Frage, gehe ich überhaupt hin? Und deshalb können diese Umfragen im Vorfeld von Wahlen ein Zwischenstand, ein Wasserstand sein. Die sind unterschiedlich gut methodisch. Aber am Ende ist die Vorstellung eine Illusion, dass sie eine Vorhersage sein könnten oder wollten. Immer ist es so, zwischen der letzten Umfrage und dem Wahltag passieren massenhaft Entscheidungsprozesse. Und in der ARD verbinden wir ja auch, wenn es auf den Wahltag zugeht, jede Veröffentlichung immer noch mit einem dicken Stempel, keine Vorhersage.
Aber was ich ja so mag an der Sonntagsfrage ist, dass sie als einziges Umfrageergebnis tatsächlich überprüft wird. Nämlich dann, wenn wirklich gewählt wird, dann kann man sehen, wie nah die Umfragen an den tatsächlichen Ergebnissen waren. Alle anderen Fragen, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, da gibt es diesen Test natürlich nicht. Und da kann man dann ganz schön heruminterpretieren. Und das machen sowohl die Politikerinnen und Politiker als auch die Medien.
Ja, und ich finde es auch immer ganz nett zu beobachten, wie Parteien auf solche Umfrageergebnisse reagieren. Denn wenn es gut aussieht, dann teilen sie jedem mit, dass sie hier einen Führungsanspruch haben oder es wird auch schon gleich die K-Frage mitdiskutiert. Aber wenn die Umfrage nicht so gut gelaufen ist für sie, dann sagen Politikerinnen und Politiker ja gerne Sätze wie, uns geht's ja um Themen und nicht um Umfragewerte, die können sich ja auch immer ändern. Oder jetzt warten wir mal nochmal ab bis zur Wahl, da ist ja noch viel Zeit.
Und es ist ja auch tatsächlich so, also Umfragewerte können sich ändern. Ein Beispiel, das an diesem Abend bei der Veranstaltung im Maximilianeum diskutiert wurde oder erwähnt wurde, war die Frage über die Leopard 2 Panzer. Also soll Deutschland die an die Ukraine liefern oder nicht? Und solange die Politik da gezögert hat, waren auch die Umfragewerte so, dass eine Mehrheit der Deutschen diese Lieferungen abgelehnt haben. In dem Augenblick, wo das dann aber beschlossen wurde, dass man das doch macht, dann haben sich auch die Umfragewerte geändert und plötzlich war eine Mehrheit für diese Lieferung. Also da passiert immer wahnsinnig viel und deswegen ist tatsächlich die Interpretation, die Erklärung auch in den Medien einfach sehr, sehr wichtig für die Leute.
Absolut, ja. Wir beide, der Flo und ich, wir sind ja auch Medienschaffende und wir wissen ja, dass viele Medienunternehmen immer auf der Suche sind nach Aufregerthemen, weil sie viele Klicks bringen, weil sie die Auflage steigern oder weil sie irgendeinen Einschaltimpuls generieren. Und da kommen Umfrageergebnisse oft sehr gelegen. Zum Beispiel, wenn eine Partei vom dritten auf den zweiten Platz in der Sonntagsfrage klettert, dann ist das zum Beispiel ein willkommener Anlass für Berichterstattung. Aber viele Kritiker und auch viele Politikerinnen und Politiker beklagen diese Aufregung um ungelegte Eier, also einfach um Stimmungsbilder, weil es von den wichtigen Themen ablenkt und weil langfristig gedachte Politik so natürlich auch nicht funktioniert.
Aber ist natürlich Teil des Spiels und genau davor warnt Professor Faas, denn ja, oft werden da sehr einfache Erklärmuster mitgeliefert, die Politik dann aber auch in ein schlechtes Licht rücken können, nach dem Motto, die Politikerinnen und Politiker machen das ja alles nur, weil es in den Umfragen schlecht für sie aussieht.
Ja, absolut. Das würde ich tatsächlich unter diesen langfristig kultivierenden Aspekten sehen, dass eine politische Berichterstattung, die gar nicht so sehr im absoluten Fokus der Berichterstattung, aber die so en passant immer wieder Umfrageergebnisse einfließen lässt, gerade eben auch so in einem Sinne von Erklärungen, Mechanismen, Motiven. Warum machen Parteien eigentlich irgendwas? Und wenn ich da immer wieder darauf verweise, dass der Umfragekeller oder ein Absturz in Umfragen, also wenn so subtil solche Verbindungen hergestellt werden, dass ich Inhalte immer mit solchen kurzfristig strategischen Motiven verbinde, dann macht es was mit Leuten, dann macht es was mit der Art und Weise, wie wir über Politik nachdenken. Nämlich nicht so sehr an der Sache orientiert, sondern tatsächlich, und das gehört zur Politik dazu, sonst alles andere wäre ja auch naiv, aber eben ausschließlich und kurzfristig auf Stimmenmaximierung ausgerichtet. Ich glaube, das stimmt erstens nicht, das erleben wir ja auch in diesen Tagen, aber nochmal, so eine Berichterstattung, die das eben sehr stark betont, so en passant, weil etwas in demoskopischen Umfang so und so ist, macht ein politischer Akteur. Das ist insofern gefährlich, weil es so ein sehr zynisches Politikbild produziert, dass es Politikern, Parteien eben nicht um die Sache, um Inhalte geht, etwas pathetisch formuliert darum, die Situation im Land zu verbessern, sondern schlicht und einfach nur um den eigenen Machterhalt, um die eigene Stimmenmaximierung. Das ist tatsächlich gefährlich und da würde man sich manchmal so ein bisschen mehr Mäßigung wünschen.
Professor Thorsten Faas war das nochmal und ihm ging es um Polarisierung und genau wie er warnt auch Jörg Schönenborn davor, denn Polarisierung, finden beide, macht die Kompromissbereitschaft komplett kaputt.
Ich glaube, wir haben unser Verhältnis zum Kompromiss verändert in den letzten Jahren. Unsere Gesellschaft, also im Westen auf jeden Fall, und auch unser politisches System war immer auf Kompromiss ausgelegt. Und die Parteien haben das über Jahrzehnte gelernt, Kompromisse zu finden. Und wir als Wählerinnen und Wähler auch. Ja, also nie war die Partei, die wir gewählt haben, die Alleinseligmachende und hatten wir das Gefühl, die machen alles richtig. Aber die haben aus unserer Sicht genug richtig gemacht, dass wir bereit waren, den Kompromiss mit unserer Wahlstimme einzugehen und uns entsprechend zu verhalten. Und jetzt haben wir ja auf allen Ebenen als Folge dieses immensen Wandels Polarisierung in kulturellen Fragen, Sprache zum Beispiel, Verhältnis zu Geschlechtern, Sexualität. Das sind so Kulturthemen, wo wir merken, wie Kompromisse, die eigentlich gar nicht so schwierig sind, weil es geht nur darum, irgendwie leben zu lassen und Dinge zu akzeptieren, uns als Gesellschaft immer schwerer gelingen. Und dann merken wir, wie die politische Auseinandersetzung stärker polarisiert. Und ich glaube, auch viele von uns sind kompromissloser geworden und weniger bereit, diesen Deal einzugehen bei der Wahl, der natürlich immer bedeutet, dass die, die ich wähle, nicht alles richtig machen, sondern vielleicht nur ein paar Punkte, die mir wichtig sind.
Ja, ich glaube, da hat Jörg Schönborn tatsächlich recht. Und das ist vielleicht auch das, wenn wir jetzt auch nochmal zurückschauen auf unsere bisherigen Podcast-Folgen. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Demokratie geht nicht ohne Kompromisse. Und ja, klar, Polarisierung macht es eben schwieriger. Und wir müssen das aber akzeptieren, dass wir Kompromisse brauchen. Sonst gibt es eben keine Entscheidungen, keine Mehrheit. Ja, und dann am Ende auch keine funktionierende Demokratie.
Und ihr als Hörerinnen und Hörer wisst das ja. Ihr seid ja die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Und wir hören zum Schluss nochmal Landtagspräsidentin Ilse Aigner zum Thema Umfragen.
Um es klar zu sagen, Demokratie muss immer auch ein konstruktiver Prozess sein und konstruktiv an der Sache orientiert. Meine persönliche Überzeugung ist, es hilft wenig, nur auf Meinungsumfragen zu starren. Also ein Fähnlein im Wind hilft da genauso wenig wie ein Kaninchen vor der Schlange. Politikerinnen und Politiker sollten sich stärker dem Programm, ihren Leitsätzen, ihren Grundüberzeugungen auch verbunden fühlen, auch mal für Positionen kämpfen, die aktuell vielleicht nicht von der Mehrheit, sondern nur von Minderheiten getragen sind, die aber morgen schon vielleicht in eine Mehrheit gewandelt werden können. Meine feste Überzeugung ist, die Wählerinnen und Wähler brauchen auch ein Parteienangebot mit Profil. Gefragt nach der Richtung können wir nicht sagen, mal hierhin oder mal dahin oder gar ich moderiere vielleicht die Richtungssuche nur. Nein, Politik ist nicht nur Management, auch hier ist Orientierung gefragt. Und das ist auch ein Appell an die Verantwortung der Medien. Ich weiß, Stimmungen lassen sich gut verkaufen, auch Empörung lässt sich gut verkaufen, teilweise auch in sehr großen Lettern. Meine Damen und Herren, aber Empörung ist kein konstruktives Element unserer Demokratie.
Ilse Aigner warnt also vor einer Politik, die nur auf Umfragewerte schielt und wünscht sich inhaltliche Debatten, damit wir Wählerinnen und Wähler ja, die Konzepte der Parteien vergleichen können, die Positionen, um dann unser Kreuzchen da machen zu können, wo sie es am besten anfühlt.
Ja, wo wir uns am besten vertreten sehen. Aber egal, wo wir alle unser Kreuzchen machen, am wichtigsten ist es, dass wir überhaupt zur Wahl gehen.
Landtalk Bayern, der Polit-Podcast, der hinterfragt.
Das war die letzte Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts. Es ging um Demoskopie.
Und wir sagen vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Uns hat es wirklich viel Freude gemacht, diesen Podcast für euch zu produzieren. Und wir hoffen, dass ihr viel Freude beim Anhören hattet.
Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@bayern.landtag.de oder geht auf die Facebook-Seite des Bayerischen Landtags.
Landtalk Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Landtags in Zusammenarbeit mit Audiofreund. Das ist der Florian Scheirer und ich bin Caro Matzko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.